ist. Irgendwie müssen wir vorsichtig sein mit dem Laptop, weil er hängt sich jedes Mal auf hier, wenn ich den hier hochhebe. Ja, ist eine gute Sache, in den Finanzen treu zu sein. Und der Doron hat mich ja auch gefragt, Doron Schneider. Er sagt, er war total beeindruckt vor allen Dingen, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Wie habt ihr das machen können? Was war nötig? Ich sage, ein paar hunderttausend Euro Eigenkapital mussten wir haben. Wir haben einen großen Teil über Eigenleistung bringen können, aber leider eben nicht alles. Und ich sage, wir haben eine Menge Spenden zusammengekriegt und eine Menge Leute haben in der Gemeinde auch zinslose Darlehen gegeben für 5 Jahre, 10 Jahre. Das alles hat es möglich gemacht. Und er guckt mich an und sagt, zinslose Darlehen, du auch? Das ist wie beim Chris, sage ich auch. Ich habe ein Darlehen von der Bank aufgenommen, 50.000 Euro, und habe es der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Was heißt ich? Da wäre meine Frau nicht. Und ich kriege nächstes Jahr eine Lebensversicherung, da kann ich einen großen Teil davon tilgen. Aber wenn wir nicht da als Beispiel auch vorangehen, wenn ich das gesagt habe, ja, die haben alle zinslose Darlehen und du, ja, ich nicht, aber passt irgendwie nicht. Aber Gott segnet Großzügigkeit. Und Gott sieht unsere Herzen und ich bin so froh und dankbar, dass wir eine gebefreudige Gemeinde sind. Meine Güte, ich höre so viel von anderen Gemeinden, da wird um jeden Bleistift gefeilscht. Da gibt es Board-Meetings, wenn es um irgendwas geht, was 100 Euro kostet. Ein Glück, dass das bei uns nicht der Fall ist. Ihr Lieben, ihr dürft Platz nehmen. Gebt der Band nochmal einen Riesenapplaus. Habt ihr meiner Frau gut zugehört? Nicht murren. Sie hat das zu euch allen gesagt, aber mich gemeint. Sie erzieht mich im Moment. Es fängt an zu wirken. Sowas in der Art höre ich jetzt jeden Tag. Ich bessere mich ja schon. Es gibt eine Menge Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, was auch in unserem Land hier so alles läuft. Aber ich muss mein Mindset einfach auch verändern und die Dinge so wirklich betrachten, wie Martina es sieht. Gott ist in Kontrolle. Es ist nicht so, dass, wie Doran hat es gestern gesagt, es ist nicht so, dass Gott die Kontrolle verloren hat und ratlos im Himmel sitzt. Er ist in Kontrolle. Naja. Ich war diese Woche in London gewesen. Wir hatten ein Executive Pastors Meeting. Wir sind ja fünf Gemeinden, größere Gemeinden unserer Bewegung in Europa. Und Simon McIntyre hat mir freudenstrahlend verkündet, es ist vollendet und auf dem Weg. Das letzte Abendmahl. Wo ist mein letztes Abendmahl? Here we go! Pastor Phil Pringle, der Leiter unserer Bewegung, hat das für uns gemalt. Er hat mich gefragt damals zur Einweihung, was ich gerne hätte hier, irgendwas. Und ich sage, ehrlich gesagt, ich hätte gerne ein Bild von Pastor Phil Pringle. Und das sieht nicht groß aus, das ist 3x2 Meter. Das ist schon ein etwas größeres Bild. Und es ist fix und fertig, gerahmt und geht diese Woche auf den Container. Ist das gut? Ja, unser ganzer Foyerbereich braucht ja noch einiges an Ausschmückung und ein bisschen Dekoration und solche Sachen. Aber das, überall, wo ich hingekommen bin, in den größeren C3-Gemeinden, hing ein Bild von Phil Pringle. Ich sage, kommt da nicht raus aus der Nummer. Er hat es gemalt. Normalerweise, wenn er die Zeit hat, malt er in den Gemeinden so ein Bild. Er malt jedes Jahr an Ostern live in Oxford Falls, unsere Muttergemeinde in Sydney, live zu seiner Predigt ein Bild. Er predigt und während er predigt malt er ein Bild. Künstler halt. Anders verdrahtet wie ich. Na gut, es ist auf dem Weg. Das letzte Abendmahl. Wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, wie wichtig eine Verbindung zu Gott ist, ein Leben mit Gott. Nichts ist wichtiger, als eine Beziehung mit Gott und seinem Schöpfer zu haben. Wenn ich eine intime, innige und vertraute Beziehung habe und daraus resultierend Frieden mit Gott, was im Leben kann mich da aus der Bahn werfen? Ich habe schon vor so vielen schwierigen Situationen gestanden und so viele Dinge, die in meinem Leben auch schiefgegangen sind, aber immer wenn der Friede Gottes da war, war alles halb so schlimm. Kennt das jemand? Vor ein paar Tagen gab es eine Doku über den polnischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Und unter anderem kam ein Mann zu Wort, der schreckliche Dinge durchgemacht hat und seine Familie verloren hat. Den hatten sie da interviewt. Und sein verbittertes Fazit war, dass er gesagt hat, ich fluche Gott ins Angesicht für das, was ich erleben musste. Wow, dachte ich. Gott ins Angesicht fluchen? Wir haben aber vergangene Woche von Horatius Stafford gehört, der anstelle Gott ins Angesicht zu fluchen, weil er 5 seiner Kinder verloren hatte, den christlichen All-Time-Klassiker, wenn Friede mit Gott, geschrieben hat. Dieser Friede fällt nicht ohne weiteres vom Himmel. Es ist das Ergebnis einer innigen Gemeinschaft. Und egal, ob es um Gott geht, unseren Ehepartner und unsere engsten Freunde, Intimität und Vertrautheit sind das Ergebnis einer intensiv gepflegten Beziehung. Intim ist das Gegenteil von flüchtig. Und es gibt so viele Christen, die sich mit einer flüchtigen Bekanntschaft mit Gott zufrieden geben. Aber Gott ist damit nicht zufrieden. Er sehnt sich nach mehr. Er sehnt sich nach dem Tag der Schöpfung des Menschen nach einer tiefen Beziehung zu uns. Auf fast alle elementaren Fragen unseres Daseins finden wir eine Antwort in den ersten Seiten der Bibel. Dort lesen wir, wie Gott das Universum, die Welt und dann den Menschen schuf. Und das heißt, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und eigentlich hat er noch reinschreiben, sie müssen vor allen Dingen lernen, über sich selbst zu herrschen. Daran ist alles gescheitert. Wir lesen, dass Gott einen Garten Eden angelegt und zum Wohnsitz für Adam macht. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und dort hat er ihn nicht einfach irgendwo abgeschoben oder geparkt in diesem Garten, sondern Gott pflegte Gemeinschaft mit dem Menschen, den er geschaffen hat. Er hat ihn regelmäßig, und ich gehe davon aus, wahrscheinlich sogar täglich, zu einem Spaziergang besucht, abends, in der Kühle des Abends. Nach dem Sündenfall lesen wir nämlich, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Als ob Gott nicht gewusst hätte, wo er ist. Adam, wo bist du? Das ist der Ruf Gottes nach Gemeinschaft mit seiner Kreatur, mit seinem Geschöpf. Ich weiß nicht, einige von euch erinnern sich vielleicht an Don Francisco, irgendjemand, der den Song geschrieben hat, Adam, where are you? Auch so ein All-Time-Klassiker. Wozu hätte er uns Menschen schaffen sollen, wenn nicht, um Gemeinschaft mit uns zu pflegen? Gott ist die Liebe und Liebe sucht immer einen Weg, sich auszudrücken. Ist das nicht wahr? Liebe gibt, beschenkt, teilt und das ist das Wesen Gottes. Lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Ich meine, Gott hätte doch mit dem Heiligen Geist und mit Jesus zufrieden sein können. Wir könnten zu dritt ein paar Milliarden Jahre im Himmel verbringen. Aber er sagt, wir schaffen den Menschen. Es ist sein Wesen, Liebe. Deswegen hat er sein Geschöpf auch nach dem Sündenfall nicht einfach abgehakt und fallen lassen. Er hat nicht einfach gesagt, ah, weißt du was, wir stampfen das ganze Ding ein, wir machen was Neues. Nein, es hat sich nichts daran geändert, dass Gott ein Universum geschaffen hat, das er mit uns teilen will. Ich meine, da mag ich der Einzige sein im ganzen Saal hier, der das glaubt oder diese Überzeugung. Ich persönlich glaube, dass Teil unseres Erbes als Kinder Gottes die Ewigkeit mit Gott ist und er wird das Universum mit uns teilen. Er hat hier keine Galaxie gemacht, die du kaum noch durchs Fernrohr siehst, bloß damit wir damit ein bisschen Physik spielen können. Es ist unser Erbe. Es hat sich nichts auch an seinem Wunsch geändert, diese Ewigkeit mit uns zu verbringen. Er freut sich an uns. Er liebt und sucht Gemeinschaft mit uns. Und dazu war er bereit, mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz einen horrenden Preis zu bezahlen. Paulus schreibt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist. Der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weder Tod noch Leben, weder Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, noch eine Kreatur. Ich meine, Gott hat nichts vergessen hier. Und genauso wie im Garten Eden sucht Gott auch heute noch diese Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich danach, Zeit mit uns zu verbringen. Und darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen und ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, weil es so ungeheuer wichtig ist und für jeden von uns so immens viel davon abhängt. Friede Gottes macht uns unabhängig von Umständen. Er macht uns unabhängig von Situationen, in die wir hineinkommen. Also es ist immer wieder nötig, daran erinnert zu werden. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist eine feste Zusage. Und zu finden ist Gott in aller Regel nicht auf die Schnelle, irgendwo zwischen der Tagesschau und dem Wetterbericht. Und wir entwickeln auch keine Intimität, wenn wir unsere Beziehung mit Gott auf 5 Minuten zwischen 2 Geschäftsterminen irgendwo parken. Wir leben in einer furchtbar hektischen Zeit. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist. Und ihr meint ja, alle Pastoren sind, die haben alle Zeit der Welt zu beten und alles. Glaubt es nicht. Besonders jetzt in der Bauphase. Meine Güte, was habe ich gemerkt, wie mein geistliches Leben abgebaut ist. Und ich war auch eine gute Erfahrung wieder für mich, barmherzig zu sein, weil du einfach siehst, dass Leute, ich meine, am liebsten würde ja jeder Pastor sagen, hey Gemeinde, also eine Stunde am Tag wird ja wohl drin sein. Aber in der Zeit, in der wir leben und den Stress, den viele auch von euch erleben, und ich war 25 Jahre Unternehmer, ich weiß, was da draußen in der Welt vor sich geht. Das ist eine hektische Zeit. Aber ein paar Minuten am Tag sind immer drin. Jede Beziehung steht und fällt mit der Zeit, die wir in sie investieren. Unsere Ehen stehen und fallen mit der Zeit, die wir investieren. Und ich rede von Qualitätszeit. Man kann seine Zeit auch nutzlos miteinander verbringen. Das Ehepaar starrt öde in den Fernseher. Da sagt sie, hast du was gesagt? Nein, sagt er, ich glaube, das war gestern. Du kannst auch Zeit miteinander verbringen, auf diese Weise. Da klagen Eltern über rebellische Kinder. Handy, Computer, Taschengeld, wieso sind die so aufmüpfig? Die haben doch alles. Weil Kinder sich nichts mehr wünschen als Zeit mit ihren Eltern. Doron hat mir das erzählt, Doron Schneider. War ja jahrelang mit der christlichen Botschaft in Jerusalem engagiert. Er sagt, seine Tochter, 16 Jahre alt, hat mal ein Gespräch mit ihm geführt. Und sagt, Papa, das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist mehr Zeit mit dir. Und er sagt, das war wie, als wenn Gott zu ihm redet und sagt, überleg mal genau, wie viel Qualitätszeit du mit deinen Kindern verbringst. Und das hat ihn so weit gebracht, dass er seinen Job dort gekündigt hat. Weil ihm einmal so wichtig war, diese Zeit kommt nie wieder. Ihr alle, ihr Eltern, ich weiß, es ist Hektik. Mit Job, Familie, Stress und was es alles gibt. Aber nehmt euch Qualitätszeit für die Kids. Mein Vater, zweimal gebaut, Tag und Nacht gearbeitet. Ich weiß noch, als Kind, er kam abends heim, er saß am Tisch. Beim Abendessen ist ihm der Kopf in die Suppe gefallen, weil er eingeschlafen ist, weil er so müde war. Wir haben in meiner Kindheit, ich kann mich an wenig Momente erinnern, wo mein Vater wirklich Qualitätszeit mal mit mir verbracht hat. Aber sowas baut dann, sowas kriegst du später nicht mehr geregelt. Die Zeit ist irgendwann vorbei. Was wir brauchen, ist Zeit mit Gott. Gute, alte, stille Zeit. Wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass selbst Jesus während der 3 Jahre seines Wirkens immer wieder die Stille gesucht hat. Und das wird vorher auch nicht anders gewesen sein. Er hatte 30 Jahre Zeit gehabt, sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Und eigentlich war er bestens gerüstet für seine Aufgabe. Und trotzdem lesen wir immer und immer wieder, dass er die Stille mit Gott gesucht hat. Sein offizieller Dienst begann mit 40 Tagen Fasten in der Wüste. Bevor er seine Jünger auswählte, zog er sich in die Stille zurück. Als er erfuhr, dass Johannes der Täufer von Herodes getötet worden war, zog er sich in die Stille zurück. Nachdem er einen Aussätzigen geheilt hatte, suchte er in der Stille die Gemeinschaft mit Gott. Nachdem er Tausende von Menschen gespeist hatte und ihre Kranken geheilt hatte, zog er sich zurück. In Matthäus 14 heißt es, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Hier redet jemand, ich höre einen Andreas reden. Hier aus dem Lautsprecher. Wollt ihr mir was sagen? Oder was? Ist alles in Ordnung? Okay. Ich dachte, ich kriege Regieanweisung. Dann sagt, dein Hosenstall ist offen oder irgend sowas. Fergus McIntyre mal gesagt, seine Frau hat ihm irgendwann gesagt, er stand vorne, sagt, dein Hosenstall ist offen. Und Fergus, cool wie er ist, sagt, ich möchte euch jetzt alle zum Gebet einladen, bitte schließt mal alle eure Augen für einen Moment. Als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Immer wieder lesen wir, dass er in der Stille die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, suchte. Bevor er wichtige Entscheidungen traf, beim Schmerz über den Verlust eines Menschen, der ihm etwas bedeutete, nachdem er Menschen gedient hatte und müde war, Lukas 22, und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Wenn der Sohn Gottes es nötig hatte, den Vater in der Stille zu suchen, wie viel mehr wir? Und wir alle wissen, dass es wichtig ist, wie wichtig es ist. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir erst im Krankenhaus, im Streckverband Zeit der Stille finden. Du denkst, jetzt habe ich endlich Zeit, ja. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir erst nach einem Burnout, vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln, in der Psychiatrie irgendwo zur Ruhe kommen. Und dort findest du auch keine Ruhe, ich sag's dir. Ich habe schon Leute in der Psychiatrie besucht, da kommst du nicht zur Ruhe. Es ist nicht sein Wille, dass wir erst dann verzweifelt die Stille suchen, wenn uns das Wasser schon bis zum Hals steht. Wie viel Leid könnten wir uns ersparen, wenn wir vorher Zeit mit unserem Gott verbringen würden? Ich habe ja letzte Woche über dieses C3-Lied Hiding Place gesprochen. Und Chris hat es ja gesagt, das ist ein All-Time-Klassiker. Das hat einen einfachen, einprägsamen und inspirierenden Text. Das ist auf dem Presence-Album. Ein einfacher Text eigentlich. Und den möchte ich gerne aufgreifen, deswegen habe ich mir das Lied für heute gewünscht. I find you in a secret place. Ich finde dich an einem geheimen Ort. Wenn wir keine vertraute Beziehung zu ihm haben, es liegt sicher nicht an Gott. Es liegt ganz sicher an uns. Jeremia 29 hatten wir vergangene Woche gelesen. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Nimm das mit ins Gebet. Wenn du was von Gott brauchst, nimm das mit. Sag, Herr, ich stelle mich auf diese Verse. Du willst dich von mir finden lassen. Er will ja kein Versteckspiel mit uns irgendwo spielen. Es gibt einen Ort, wo wir ihn finden. Und es ist ein Ort der Stille und ein Zufluchtsort. Ein geheimes Versteck, reserviert für ein intimes Rendezvous. Und das muss keine Höhle im Wald sein oder ein geheimes Zimmer im Dachgeschoss. Es ist in erster Linie dieser Ort in unserem Herzen, von dem wir letzte Woche gehört haben. Du findest Gott überall, wenn du dich darauf konzentrierst. Ich hatte eine der mega besten Zeiten mit Gott, Anfang der 80er Jahre, das war 82, ich war 2 Jahre gläubig. Meine erste Ausbildung war Automechaniker und später habe ich noch eine Umschulung gemacht zum Kälte-Klimatechniker. Und dann war die Bundesfachschule für Kälte-Klimatechnik in Frankfurt damals noch. Und ich bin 1 Jahr lang mit dem Zug, mit der Bimmelbahn, jeden Morgen dahin gefahren. Ich glaube, da gab es ja gar nicht die schnelle S-Bahn. Das Ding hat an jedem Briefkasten gehalten. Ich glaube, da war eine Stunde unterwegs. Und es gibt so viele Leute, die klagen darüber. Oh, jeden Tag nach dahin fahren oder nach Darmstadt oder dies oder jenes. Meine Güte, ich habe mir manchmal diese Zeiten zurückgesehnt. Weil morgens und abends, ich habe in diesem einen Jahr 2-mal das komplette Neue Testament durchgearbeitet, im Zug. Egal wie überfüllt es war. Und wenn ich so gesessen habe und die Leute schon fast auf dir, ich habe jeden Tag Gott in der Bibel gefunden. Ich habe in diesen 2 Jahren, von diesen 2 Jahren Bibel lesen, habe ich Jahrzehnt profitiert, mindestens. Wenn wir aufmerksam sind, wir finden Gott und wir hören ihn. Wir sind oft nicht aufmerksam. Gott redet durch 1000 verschiedene Dinge manchmal zu mir. Gott hat schon durch meine Navi zu mir geredet. Ja. Ich weiß ja, diejenigen von euch, die einen Navi haben, ist dir das schon mal passiert? Mit uns ist das passiert in, wo war das? In Spanien, wo ich 3-mal über die Ampel gefahren bin. In Granada. Ich weiß ja, wir haben uns auf dem Hotel nicht gefunden. Ich habe es immer gesehen, aber das war eine ganz merkwürdige Straßenführung und ich bin immer Richtung Hotel dahin gefahren, aber wir kamen nie an. Da waren wie ein Kreisel. Und ich bin 3-mal mindestens drumherum gefahren und 3-mal bei Rot über die Ampel, vor lauter Hektik. Und dann sagt die, kennst du das, wenn dieser Navi dir dann sagt, bitte wenden, in 300 Meter bitte wenden. Kennt das jemand? Nein, ihr habt keine Navi. Ich bin vor Jahren mal unterwegs gewesen, als so etwas Ähnliches passiert. Das, irgendwo habe ich mich verfranst und die Navi sagte mir an jeder Kreuzung was anderes. Ich dachte, ich muss doch dahin. Nein, sagt die Navi, bitte wenden, biegen Sie rechts ab in 300 Metern. Und dann bin ich links abgebunden. Die Navi, nein, bitte wenden in 300 Metern rechts ab. Und ist dir schon mal aufgefallen, kam mir damals so ein Gedanke. Dies irgendwie, du erwartest, dass beim fünften Mal die Navi sagt, jetzt fahr endlich nach rechts ran und bieg ab. Aber die Stimme ist immer nett. Egal, wie du dich verfranst, egal, wo du hinfährst, was passiert, die Stimme bleibt immer freundlich. Bitte wenden Sie in 300 Metern, biegen Sie links ab. Und das ist mir mal passiert. Und als ich darüber nachdachte, war es, als wenn Gott mir sagt, viele Leute glauben, wenn du dreimal denselben Fehler gemacht hast, dass ich ärgerlich werde und dich anschreie oder sowas. Du erwartest das irgendwo. Wir sind ja teilweise so gepolt. Aber er sagt, ich bin wie die Navi. Ich bleibe freundlich. Ist das beruhigend? Wenn du fünfmal Fehler gemacht hast, Gott rastet nicht aus. Die Navi bleibt immer cool. Gott bleibt immer entspannt. I find you on the mountain. Ich finde dich auf einem Berg. Einschneidende Begegnungen mit Gott und Personen der Bibel fanden oft auf einem Berg statt. Abraham begegnet Gott auf dem Berg Moria, wo er den Altar gebaut hat, um seinen Sohn zu opfern. Mose begegnete Gott in einer Wolke auf dem Berg Horeb, wo er 40 Tage fastete und die 10 Gebote empfing. Jesus begegnete Gott auf dem Berg der Verklärung oder auf dem Ölberg. Und ich weiß noch, wo Gott mir vor Jahren mal gesagt hat, in meiner Gebetszeit, steige auf den Berg und warte auf mich. Martina, kannst du vielleicht noch erinnern? Steige auf den Berg und warte auf mich. Das war eine Fastenzeit damals. Wortwörtlich, kurz darauf war Fergus McIntyre hier, unser Prophet, und hat mich vorgerufen und hat exakt diesen Satz gesagt. Gott sagt dir, steige auf den Berg, er wartet dort auf dich. War eine Bestätigung. Gott auf einem Berg zu finden, hat auch für uns eine symbolische Aussage. Es bedeutet im Grunde auch, sieh nach oben. Weißt du, du findest ja keinen Bergsteiger, der so irgendwie hochkackelt und nur nach unten guckt. Wenn du einen Berg hochgehst, guckst du nach oben, nicht nach unten. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir unseren Blick nach oben richten, zu ihm hin. I find you in the early hours. Ich finde dich in den frühen Stunden des Tages. Es hat einen riesen Vorteil, Gott in der Frühe zu suchen. Meistens ist es noch still und meistens hat man morgens noch seine Ruhe und meistens hat man noch einen klaren Kopf. Ein Pastor brachte mal zur Predigt ein großes Glas mit. Verschiedene Steine und Sand. Dann nahm er drei große Steine, legte sie in das Glas rein. Mehr große Steine passten nicht rein. Dann nahm er kleinere und füllte so viele er konnte ein. Dann noch kleinere und Kies und zum Schluss feinen Sand, bis das Glas bis zum Rand voll war. Und dann fragte er die Gemeinde, was man daraus lernen kann. Kamen alle möglichen Antworten. Könnte dies oder jenes bedeuten. Aber seine Antwort war die simpelste. Die wichtigsten Dinge zuerst. Wenn wir kleine Steine und Sand auffüllen, als erstes kriegen wir die großen Steine nicht mehr ins Glas. Das ist eigentlich eine Kinderstundenlesson hier. Aber das habe ich nie vergessen, habe ich irgendwo mal gehört. Habe ich nie vergessen. Die großen Steine zuerst, du kriegst die später nicht mehr rein. I find you in the early hours. Wie oft ist mir schon so gegangen, dass ich morgens meine Zeit mit Gott nicht fand. Und dann den ganzen Tag inmitten aller Geschäftigkeit vergeblich versuche, doch noch irgendwo ein, zwei dicke Steine einzupacken. Geh nochmal rein. Aber es gibt auch Geschwister, denen es abends leichter fällt, zur Ruhe zu kommen. Es ist immer gut, abends vom Einschlafen mit Gott zu reden. Psalm 63, da lesen wir, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Wie auch immer. Wichtig ist es, überhaupt still zu werden. I find you when I'm waiting. Ich finde dich, während ich auf dich warte. In Micha 7,7 heißt es, ich aber will nach dem Herrn ausschauen. Ich will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Und das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe für die meisten von uns, ein Ruhigwerden vor Gott und warten. Meine Güte, ich bin eine unruhige Seele, gebe ich ehrlich zu. Es gibt Leute, die setzen sich irgendwo hin und fangen an, ganz still zu werden und zu meditieren. Das ist ihre stille Zeit von Gott. Ich muss immer irgendwie beschäftigt sein. Fällt mir so schwer. Gebetszeiten, die besten Gebetszeiten hatte ich, wenn ich hier, fange ich jetzt wieder an im Sommer, wenn ich hier meinen Rundgang gemacht habe, mittwochs, 2 Stunden, die ganz große Runde hier gedreht hat, am Main entlang bis zum Kraftwerk und da hinten rum. da kann ich, weiß auch nicht, wenn ich laufe, kann ich besser beten, was immer es ist. Für mich still zu werden, ich will nicht sagen, dass ich ein Workaholic bin, aber irgendwie, wenn ich nichts tue, stimmt was nicht für mich. Ich denke, einige von euch geht so. Aber egal wie es geht, und wenn es in der Straßenbahn ist, egal wo, wir können reflektieren, wer Gott ist und was er uns bedeutet, wenn wir diesen Punkt in uns finden. Dann schreibt er hier in dem Lied, I find you when I'm in your word. Ich finde dich in deinem Wort. Keine Frage. Unabhängig von seinem Wort, Gott kennenzulernen, ist schier unmöglich. Sein Wesen, sein Charakter, seine Gedanken, seine Persönlichkeit, sein Wille, seine Pläne für unser Leben, all das finden wir in seinem Wort. Und ich sag mal, heute sind wir noch viel weiter. Ich war jetzt, als ich nach London geflogen bin, auf dem Flughafen. Meine Güte, ich habe ja den Eindruck gehabt, außer mir hat jeder Ohrenstöpsel irgendwie an und jeder fummelt damit, jeder ist verdrahtet. Leute in den Schlangen, Warteschlangen, überall stehen die Leute rum und hören sich irgendwas an. So was gab es ja früher gar nicht. Ich komme aus der Zeit mit Kassettenrekorder, weil ihr die noch kennt. Kassettenrekorder. Heute, du kannst dir Predigten, das Wort Gottes als Hörbuch, du kannst dir alles Mögliche runterladen. Du kannst überall Wort Gottes hören. Bibel lesen ist immer fruchtbar, aber du kannst dich überall mit dem Wort Gottes füllen. Und wenn du aufmerksam bist, du findest doch immer was. Ich habe gerade neulich hier, hatten wir ein Leitertreffen gehabt, Pastoren, und ich versuche immer so eine kleine Andacht dazu machen. Und hat darüber gesprochen, dass Gott durch sein Wort immer zu uns redet, wenn wir aufmerksam sind. Aber wenn wir im Moment stille werden und darüber nachdenken, und es fallen dir, ich meine, ist irgendjemand hier, der die Bibel durch hat und alles verstanden hat? Jede Art Offenbarung. Wir werden die ganze Ewigkeit mit diesem Buch noch verbringen. Da bin ich absolut überzeugt. Aber ich bin immer so erstaunt, wenn so Kleinigkeiten rauspoppen. Du liest etwas, das hast du, kennst du schon wie viele Jahre. Und dann lese ich 1. Johannes und lese die Geschichte der Taufe. Als Johannes der Täufer Leute getauft hat. Und dann irgendwann kam Jesus. Und dann sagte, siehe das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Und dann schreibt er zweimal, ich war nicht mit ihm vertraut, aber Gott sagte mir, auf den du den Heiligen Geist kommen siehst, der ist der Sohn Gottes. Und da denke ich, wie kommt er dazu zu schreiben? Ich war nicht mit ihm vertraut. Das war sein Vetter, sein Cousin. Ich dachte, da haben die nie in der Familie drüber geredet. Maria und Elisabeth. Hat Elisabeth nie dem Johannes erzählt, Mensch, da war ich schwanger mit dir, Maria kommt die Tür rein, da hast du hier Gepolka getanzt in mir. Kennt ihr die Geschichte? Das Kind hüpfte ihm im Leib vor Freude. Da haben die nie drüber geredet, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und trotzdem sagt Johannes der Täufer, ich war nicht mit ihm vertraut. Erst Gott hat es ihm gezeigt. Da kannst du dir das vorstellen. Und ich stelle mir das so vor. Johannes steht da, da kommt Jesus. Der Heilige Geist kommt auf ihn und er denkt, wow, mein Cousin, er ist es. Bedeutet euch nichts. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich im Wort Gottes immer wieder begeistert bin. Wo ich so Sachen sehe, weil es mir zeigt, wie undercover Jesus gewirkt hat, 30 Jahre lang, dass noch nicht mal Johannes, sein Vetter, sein Cousin hat nicht begriffen, er ist der Sohn Gottes. Deswegen verstehst du dann auch, dass er irgendwann in seiner Heimatstadt, dass die Leute sagen, wer ist denn da? Dass er hier, der Sohn des Zimmermanns, der Sohn Gottes, er ist 30 Jahre unauffällig gewesen. Und erst als der Heilige Geist auf ihn kam, aber das ist, ich weiß, ihr könnt nichts mit anfangen, aber für mich sind solche Sachen immer wieder toll, I find you in your word. Wort Gottes ist ein Leitfaden und Handbuch des Lebens. Du kannst Gott und sein Wort nicht trennen. Nimm dir einige Minuten für Gottes Wort. Lies besonders die Psalmen, Sprüche und das Neue Testament. Quäl dich nicht durch endlose Geschlechtsregister und unverständliche Passagen des Alten Testaments, voller Namen, die keiner aussprechen kann. Und da frage ich jemand, liest du Bibel? Wenig, ich verstehe so wenig. Da denkst du, meine Güte, das kann ja nicht wahr sein. Was hast du denn für eine Übersetzung? Ja, die Luther von 1534. Nur die Luther von 1534 und auch die von 1912. Das ist eine Sprache, die spricht kein Mensch mehr. Kein Wunder, kriegst du da nichts mit. Es gibt gute Bibelübersetzungen. Die gute Nachricht ist eine gute Bibelübersetzung. Such dir eine Bibel, die du verstehst. Die wichtigen Dinge, egal wie sie übersetzt sind, aber die wichtigsten Kernaussagen findest du in jeder Übersetzung, außer der Wie heißt sie? Bitte? Ist das die Volksbibel? Diese Genderbibel? Die Bibel in gerechter Sprache, wo nur die Apostelinnen umgedeutet werden und die Prophetinnen, und es sind alles innen, alles sind sie innen, außer der Teufel, der bleibt männlich. Da steht kein Wort von Teufelin drin. Es gibt gute Übersetzungen. Lad dir die guten alten Herrnhuter Losungen auf dein Computer oder dein Smartphone und lies die Kapitel zu den Versen. Meine Güte, es ist heute so einfach, trotz allem, Wort Gottes, sich mit Wort Gottes zu füllen. I find you when I'm talking to you, when I pray. Ich finde dich, wenn ich mit dir rede im Gebet. Das ist Gebet, Gespräch mit Gott. Das kann im Herzen passieren, das kann auch laut passieren. Und ich sage dir was, Gott ist an keiner langen oder ausgefeilten Gebetsliturgie interessiert. Wir können sehr wohl in unseren eigenen Worten mit ihm über alles reden, was uns bewegt. Wichtig ist, dass es im Einklang ist mit dem, was er in seinem Wort sagt. Und meine Erfahrung ist, je größer die Probleme, desto simpler gestrickt sind die Gebete. Die allerschlimmsten Phasen meines Lebens gab es eigentlich ganz kurze Gebete. Ah, hilf, hilf, hilf. Da werden die Gebete ganz kurz. Wenn der Doktor sagt, du musst sofort operiert werden. Das kurze Gebet. Create in me a clean heart as I come away with you. Wash away all of my stains and restore to me the joy I have in you. Das, schaff in mir ein reines Herz, während ich in deiner Nähe bin. Wasche alle Unreinheit von mir und stell in mir die Freude an dir wieder her. Und ich gehe davon aus, dass Ryan Smith, der das Lied geschrieben hat, sich dabei auf Psalm 51 bezieht, wo es heißt, schaff in mir ein reines Herz und sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Schaff in mir ein reines Herz, oh Gott. Mann, ich habe das wie oft gebetet. Ich habe es heute schon mal gebetet. Und wie oft entdeckst du in dir selbst Dinge, wo du selber denkst, was da noch drin ist? Was manchmal, Herr, schaff in mir ein reines Herz. Wasch mich völlig von meiner Schuld. Reinige mich von aller Sünde. Und diese Verse betet David aus gutem Grund, weil seine Beziehung zu Gott war nach einem Meuchelmord und Ehebruch ziemlich zum Erliegen gekommen. Der Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass unsere Online-Verbindung abreißt und keine große Freude in Gott aufkommen kann, wenn wir bewusst in Sünde und Rebellion leben. Wenn wir Schuld vor Gott verbergen oder nicht bereit sind, irgendwo Dinge in Ordnung zu bringen, gibt es irgendwann einen Kurzschluss. Mann, wie willst du mit Gott connecten, wenn dein Herz voller Unvergebenheit und Hass ist, wenn du über andere schlecht redest? Wie willst du Gemeinschaft mit Gott pflegen, wenn du ein Dieb bist, wenn dein Leben von Habgier geprägt ist, wenn du ein Lügner bist? Wie willst du einen stillen Hiding Place mit Gott finden, wenn du eben noch aus dem Bett einer Person gestiegen bist, mit der du nicht verheiratet bist, ein Verhältnis mit der hast? Wenn wir in Sünde leben, geht es uns wie dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Psalm 137, da heißt es, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten. Was habe ich nach so einem Bild gesucht? Ich habe bestimmt eine Stunde im Internet nach dem Bild gesucht, wie ich mir vorstelle, wie die da gesessen hatten damals in Babel. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wann wir an Zion dachten, an die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten von uns die Worte eines Liedes und die Wehklagten machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Und dann sagt er, wie sollten wir das Herrn Lied singen auf fremder Erde? Ehrlich, stellen wir es so vor. Ziemlich frustriert. Aber Babel ist ein Bild darauf, dass uns Sünde in Gefangenschaft und Verstricken gebunden hält. In diesem fremden Land gibt es keinen Lobpreis. Da hängt das Keyboard und die Gitarre an den Pappeln. Da ist nichts mit Worship. Sünde und unbereinigte Schuld treibt uns ins Gebüsch. Und da verstecken wir uns vor Gott. Ist es nicht so? Wenn irgendwas zwischen dir ist, ich meine, die innigste Beziehung eines Menschen und von uns Menschen ist die Ehe. Sex ist die allerinnigste Beziehung. Aber den Mann möchte ich hier sehen. Vielleicht ist einer da, komm mal nachher zu mir und sag mal, wie das geht. Aber den möchte ich sehen, der seine Frau angeschrien hat und was weiß ich, also ein Riesenstreit und alles. Und dann sagt so, komm, jetzt lass uns mal ins Bett gehen, mal ordentlichen Sex haben. Es wird nicht passieren. Bitte? Versöhnungsex ist was. Nein, das ist was ganz anderes. Nicht der Sex versöhnt. Nicht der Sex versöhnt. Er ist die Belohnung für die Versöhnung, die dem vorangeht. Aber es ist, das ist ganz natürlich, das ist die engste Beziehung, die wir haben können. Du kannst mit einer Frau nicht wirklich entspannt schlafen, also wenn Streit da ist. Dinge müssen bereinigt sein. Und so ist es mit Gott, wenn wir eine wirklich intensive Beziehung haben wollen. Wir müssen irgendwo unseren Frieden haben mit ihm. Sonst verstecken wir uns vor ihm. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen dieses Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Und das macht er heute Morgen. Und ich möchte euch alle einladen, für einen kleinen Moment eure Augen zu schließen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst: Irgendwie bin ich auch in Babel gelandet. Meine Freude ist weg, da singt nichts mehr in mir und ich weiß, meine Beziehung zu Gott ist gestört. Hey, Gott lädt dich ein, dieses fremde Land wieder zu verlassen. Er ist wie die Navi, alles, was er sagt, in einer lieblichen Stimme. Nach 300 Metern bitte wenden. Bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden. Die ist heute. Lauf niemals weg von Gott. Lauf zu ihm hin, egal um was es geht. Bitte ihn um Vergebung und um Hilfe, dein Leben in Ordnung zu bringen. Wenn du dich vor ihm schämst und versteckt hast, er ruft dich trotzdem. Vielleicht ersticken Sorgen deine Seele. Was immer für Probleme dich drücken, was immer dir geraubt wurde, gib nicht auf. Die Botschaft der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite lautet: Don't quit. Gib niemals auf. Gott glaubt an dich. Auch wenn Stimmen dir sagen, du hast es verbeutelt, auch wenn Stimmen dir sagen, irgendwas in dir sagt, das wird nichts mehr mit dir und Gott. Er ist enttäuscht. No, er ruft dich heute. Er ist für dich. Er lässt dich nicht im Stich. Er kämpft um dich. Selbst dann, wenn du dich selbst in eine missliche Lage gebracht hast. Und das ist ja oft der Fall. Vielleicht ist jemand hier und du kennst Gott noch nicht. Du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Gott lädt dich heute Morgen hier ein. Das ist vielleicht der Grund, warum du hier bist. Wenn du den Mut hast, dich auf Gott einzulassen, er wird dir begegnen. Wir werden nicht als Christen geboren. Wir sind nicht Christ, weil man uns als Kind getauft hat. Wir sind nicht Christ, weil wir irgendeiner bestimmten Kirche angehören. Wir sind Christ, wenn wir uns bewusst dazu entschieden haben. Vielleicht hast du auch irgendwann mal einen Anfang mit Jesus gemacht, aber du hast ihn aus den Augen verloren. Vielleicht bist du Christ, aber du hast keine wirkliche Heilsgewissheit. Heute ist der Tag und die Stunde, wo diese Dinge ins Reine kommen können. Wir haben hier ein Gebetsteam, wir haben zwei Gebetsteam. Nach dem Gottesdienst sind die hier vorne. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, komm nach vorne, lass für dich beten. Wenn du wissen willst, wie ein Übergabegebet funktioniert, man wird mit dir beten. Wer mit dem Munde bekennt und mit dem Herzen glaubt, wird gerettet, sagt Gottes Wort. Und unser Prayerworks-Team, die helfen dir dabei. Ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, jetzt haben wir ja hier genug Platz, auch für einen Segnungsteil. Und ich habe angefangen, in der Vorbereitung Gott zu fragen, ob ich einen Segnungsteil machen soll an einem Sonntag. Manchmal wird es nicht der Fall sein. Aber einmal, ob ich einen machen soll und dann für wen, was ist der Schwerpunkt? Und das kam mir für heute aufs Herz, was mich total bewegt hat. Und das war, dass ich einen Segnungsteil hier hätte für Menschen hier, Geschwister aus unserer Gemeinde, die mit Mobbing auf dem Arbeitsplatz zu tun haben, mit Ausgrenzung, mit Überlastung, wo berufliche Zukunftsängste, besonders vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, vielleicht deine Gedanken plagen und du von morgens bis abends damit beschäftigt bist, was wird das nächste Jahr bringen? Werde ich wegrationalisiert? Verliere ich meinen Job? Und ich habe so auf dem Herzen, euch zu segnen. Und ihr wisst, wie es geht. Letzte Woche habt ihr es gehört. Wir schließen gleich nochmal die Augen, weil er guckt ja alle schon wieder. Und du, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn das etwas ist, dieses berufliche Ding, was dir das Leben zur Hölle macht, denk einen Moment drüber nach, wie sieht die Lösung aus? Was wäre die Lösung? Ich möchte jetzt nicht, dass du denkst, ich sehe einen Sarg vor mir, wo mein Chef drin liegt oder sowas. Ich rede wirklich, was wäre die Lösung? Und jetzt lade ich dich ein, nach vorne zu kommen, wenn du dich angesprochen hast. Und wenn ich dir die Hände auflege oder einer von den Co-Pastoren hier, Wir werden dich segnen und wir werden erwarten. Wir machen unseren Glauben eins. Und ich erwarte felsenfest, dass Gott dir helfen werde und deine Situation sich verändert. Vielleicht kommt Anfang nächstes Jahres der Erste zu mir, wenn du etwas erlebt hast in dieser Richtung, der Zeugnis gibt. Der sagt, an dem Tag, wo dieser Segnungsteil war, hat sich auch mein Beruf alles verändert. Das Mobbing hat ein Ende gefunden. Die Ausgrenzung, das schlechte Reden meiner Kollegen, was immer es ist. Ich lade dich ein. Wir singen dieses Lied nochmal, Hiding Place. Und während wir das singen, lade ich dich ein, wenn du angesprochen bist, wenn dir das berufliche Leben zu schaffen macht, komm nach vorne.